Eine kleine Bühne, zusammengebaut aus Bierbänken. Daran festgemacht, Plakate, auf denen steht ICE-Trasse, nein danke. Auf der Bühne zwei Schilder aus Karton mit den Aufschriften Keine Bahn und Nein zum Bahnwahn.
Bringt es wirklich einen Mehrwert, wenn wir in einer Zeit, in der Ressourcen knapp sind, monströse Bauwerke in die Landschaft setzen und dabei Natur, Naherholung und Landwirtschaft zerstören?
Auf der Bühne steht Christiane Arnold. Sie wird von zwei Baustrahlern angeleuchtet. Es ist Anfang März. Seit wenigen Minuten ist es dunkel. Bürgerinitiativen protestieren gegen eine neue Bahntrasse zwischen Augsburg und Ulm.
Sollten wir daher nicht die Frage stellen, ob es sinnvoller wäre, das, was wir schon haben, in dem Fall die Bestandsstrecke, sinnvoll zu sanieren, um unsere vorhandene Umwelt zu erhalten und zu schützen.
Die Demonstration ist im Dorf Adelslied, westlich von Augsburg. In ganz Deutschland protestieren an diesem Tag Bürgerinitiativen gegen neue Bahnstrecken. Sie glauben, viele Neubauprojekte sind nicht verhältnismäßig. Ich glaube das nicht. Damit mehr Leute Bahn fahren, braucht es bessere Verbindungen. Und dafür vermutlich neue Strecken, auch zwischen Augsburg und Ulm. Wobei Experten sagen,
aber so ideale Knoten sind Ulm und Augsburg auch im Zielfahrplan nicht. Das muss man zugeben.
Dieser Ausbau bewirkt auch verkehrspolitisch gar nichts.
Haben Sie recht? Wie wichtig ist der Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm für die Verkehrswende wirklich? Das ist Weichenstellung, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Folge 3, das lange Warten. 7 Kilometer sind es noch nach Augsburg, wenn man an Hörblingen vorbeifährt. Ein kleines Dorf, idyllisch zwischen Wiesen und Feldern. Hier gibt es fast nur Einfamilienhäuser. Einziger Schönheitsfehler? Die Autobahn A8. Hier rauschen den ganzen Tag Autos und LKWs vorbei. Die erste Häuserreihe ist nur gute 20 Meter von der Autobahn entfernt. Hier wohnt Christiane Arnold. Ich treffe sie einige Wochen vor der Demonstration.
Genau, gehen wir mal da rüber. Bleibt sie mal bitte bei mir jetzt. Nein. So, ihr nehmt euch jetzt bitte an die Hand.
Montagnachmittag. Sie hat ihre zwei kleinen Kinder dabei, als sie mich zum Interview trifft. Bevor sie mich hereinbittet, will sie mir was zeigen.
Gehen wir mal hier rüber, dann zeige ich Ihnen, wo der Zug rauskommt. Dann ist es vielleicht auch deutlicher.
Wir gehen neben der Landstraße aus dem Ort raus.
Richtung Osten, an die Stelle, wo vermutlich der Zug aus dem Tunnel rauskommen würde.
Der Zug würde unter der Autobahn durchfahren. Die ist auf einer Anhöhe und so 50 Meter von der Umgehungsstraße entfernt. Dazwischen könnte die neue Bahnstrecke gebaut werden.
Ja, es trägt den Lärm direkt dann hier in die ersten Häuser. Und ja, wir sind der Prellbock.
Noch mehr Lärm für den Ort. Arnold hat sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass die Bahntrasse nicht kommt.
Man kann nicht viel machen. Wenn wir was machen können, dann machen wir es jetzt, indem wir unseren Mund aufmachen, dass wir dagegen unsere Meinung dagegen kundtun. Präsent sind und hoffen.
Aber wenn der Neubau kommt, dann kommt der wahrscheinlich an die Autobahn hin, oder?
Das ist sicher.
Wie viele in der Politik geht Arnold davon aus, dass die Bahnstrecke neben die Autobahn gebaut wird? Da ist Platz, es ist der direkteste Weg und es wird keine zusätzliche Landschaft durchschnitten.
Man hat gewusst, okay, man kauft das Grundstück, Autobahn ist da, ich habe auch mit Lärm zu rechnen, ja, keine Frage. Aber die Frage, die sich halt stellt, ist, muss ich eine zusätzliche Lärmbelastung infolge eines Zuges, muss ich das noch akzeptieren? Was macht es mit mir? Was macht es mit meiner Gesundheit? Was macht es mit meiner Umgebung?
Das verstehe ich gut. Aber wenn ich das mit Lösungen vergleiche, bei denen Häuser abgerissen werden müssten, wenn ich den zusätzlichen Lärm in Hirblingen vergleiche mit der Angst von Tanja Arndt um ihr Haus, sie kam in Folge 1 zu Wort.
Wo soll ich hin? Wenn die mir das jetzt wieder wegnehmen, wo soll ich hin?
Ja, da klingt es für mich schon sinnvoller, die Gleise neben die Autobahn zu legen, statt die bestehende Strecke auszubauen. Oder braucht es vielleicht gar nichts davon? Christiane Arnold gehört zur Bürgerinitiative Schwabentrasse. Die stellt die neue Strecke grundsätzlich in Frage.
Und da haben sich auch einige Leute damit auseinandergesetzt.
Nicht nur Betroffene üben Kritik, auch Herbert König. Er hat in Augsburg und München viele Jahre MVG und AVV geleitet, also den Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel. Für den Widerstand gegen die Bahntrasse sind seine Thesen die Argumentationsgrundlage. Es wird Zeit, dass ich mir die mal genauer anschaue. Ich treffe Herbert König in Augsburg in einem Café. Seine Haare sind grau, genau wie sein Bart und die buschigen Augenbrauen.
Das ist sonderlich schwer, sich zu erkennen.
Ja, schön, grüß Gott. Schön, dass es so unkompliziert und schnell klappt.
Ja, gerne.
Jetzt treffe ich also den Fachmann, der das Projekt Ulm-Augsburg komplett in Frage stellt.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass man einfach nicht bereit ist, sich mit den nüchternen Zahlen des Deutschlandtaktes mal richtig auseinanderzusetzen.
Der Deutschlandtakt, ein Fahrplan, der Großstädte besser verbinden soll. König hat sich die Pläne dazu angeschaut und daraus seine Kritik entwickelt. Argument 1, es werden gar nicht so viel mehr ICEs fahren, 1 bis 2 pro Stunde zusätzlich. Eine komplett neu gebaute Strecke rechtfertigt das nicht, meint König. Und?
Der Fahrgastzuwachs zwischen Ulm und Augsburg ist minimal. Das ist auch den Gutachtern aufgefallen, deswegen begründen sie das auch. Der ist ein Bruchteil dessen, was andere Ausbauprojekte haben in der Prognose. Also dieser Ausbau bewirkt auch verkehrspolitisch gar nichts.
Er schlägt vor, die schon bestehende Strecke auszubauen. An manchen Stellen reichen 3 Gleise, glaubt er. So müssten nirgendwo Häuser weg. Sein zweiter Punkt? Der Fahrplan.
Das Problem ist, dass die Übergänge schlechter werden, also die Umsteigezeiten werden länger.
Das ist ein harter Vorwurf, denn bessere Verbindungen sind das zentrale Versprechen des Deutschlandtakts. Der Deutschlandtakt ist das große Ziel der vorherigen und der jetzigen Bundesregierung, der Grund für die Neubauprojekte. Deutschland soll einen genauso zuverlässigen Bahnverkehr bekommen wie die Schweiz. Dort gibt es genau aufeinander abgestimmte Fahrpläne, ausreichend Gleise und damit fast keine Verspätungen. Dafür macht die Bahn Werbung.
Was ist der Deutschlandtakt? Ein Pulsschlag aus abgestimmten, schnellen und verlässlichen Verbindungen. Alle 30 Minuten verlassen Fernzüge die größten deutschen Knotenpunkte. Exakt zur selben Zeit. Der Regionalverkehr fährt mit. Für mehr Verbindungen, sichere Anschlüsse und kürzere Reisezeiten. Ein optimal genutztes Netz, auch für den Güterverkehr.
Knotenpunkte sind die wichtigen Bahnhöfe für den Fahrplan. Von denen ausgehend wird geplant. Hier treffen sich Züge aus unterschiedlichen Richtungen zu festgelegten Uhrzeiten und ermöglichen gute Verbindungen. Knoten. Der Begriff ist wichtig. Er wird noch öfter fallen. Herbert König findet die Idee des Deutschlandtakts prinzipiell gut. Für Augsburg und Ulm ist sie aber nicht aufgegangen, sagt er. Die Umstiege in den Regionalverkehr hält er für schlecht und im Fernverkehr für unrealistisch. Wer von Paris nach Wien oder gar nach Budapest will, hat nichts von schnelleren Verbindungen. Sagt König.
Weil kaum jemand innerhalb von 6-7 Minuten umsteigen kann im München Hauptbahnhof.
Fahrgäste wären zwar schneller in München, würden dann aber am Bahnhof rumstehen, weil sie den Anschluss verpassen. Deswegen kritisiert König die Vorgaben für die Fahrzeit von Ulm nach Augsburg.
Das heißt, man braucht diese 26 Minuten nicht, sondern man kann mit einer längeren Fahrzeit einen vernünftigen Deutschlandtakt machen. Wenn man eine längere Fahrzeit akzeptiert, dann braucht man auch nicht eine 300 Kilometer Direttissima quer durchs Land, sondern dann stehen ganz andere, viel raumverträglichere Lösungen für den Bahnausbau. Das ist die eigentlich zwingende Konsequenz daraus.
Bei 300 km/h Geschwindigkeit dürfen zum Beispiel die Kurvenradien nicht kleiner als 4 Kilometer sein. Fahren die Züge langsamer, geht es enger und es gibt mehr Möglichkeiten. Vielleicht schonendere für die Menschen und die Natur. Ein anderes Argument bezieht sich auf Güterzüge, die ja auch auf der neuen Strecke fahren sollen. Davon hält er nichts.
Der Grund ist ganz simpel, dass die Strecke, die jetzt fertiggestellt worden ist, zwischen Ulm und Wendlingen, nicht güterzugtauglich gebaut worden ist.
Die neue Strecke von Ulm Richtung Stuttgart ist erst im Dezember 2022 eröffnet worden. Sie ist zu steil für Güterzüge. Die müssen auf der alten Strecke bleiben. Zwischen Ulm und Augsburg sollen dagegen die modernsten Güterzüge fahren. Die können besonders viel transportieren und sind sehr schwer. Das Problem? Für diese schweren Güterzüge ist auch die alte Bahnstrecke Richtung Stuttgart zu steil. Dort brauchen sie eine zweite Lokomotive. Für Unternehmen ist das sehr unattraktiv. Sie nutzen überwiegend andere Strecken.
Ein optimal genutztes Netz, auch für den Güterverkehr.
Damit von Augsburg nach Ulm ICEs und Güterzüge fahren können, sind Überholbahnhöfe geplant. Das bedeutet mehr Flächenfraß. Es müssen mehr Tunnel und Brücken gebaut werden. Das kostet mehr und verursacht ziemlich viel CO2. König hält den Aufwand für absurd, dafür, dass die Güterzüge dann nur schwer weiterkommen. Und er sieht noch ein anderes Problem. Der Bahnhof von Augsburg hat gar nicht die Kapazitäten für mehr Güterzüge.
Also 14 Güterzüge, die pro Stunde durch den Augsburger Hauptbahnhof geschleust werden müssten. Und dass das dort natürlich zum Kapazitätsproblem, vor allem zum völlig unsinnigen Konkurrenz zwischen Güterverkehr und Nah- und Fernverkehr führt, ist naheliegend. Da muss man kein Fachmann sein, um das zu erkennen.
Also ich muss sagen, nach dem Gespräch habe ich erstmal einiges überprüft. Alle Zahlen, auf die sich Herbert König bezieht, stimmen. Und die Thesen klingen plausibel. Verhältnismäßig wenig zusätzliche Züge und Fahrgäste, längere Fahrzeiten, schlechtere Anschlüsse. Güterzüge kommen nicht weiter und haben keinen Platz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er recht hat. Habe ich irgendwas übersehen? Anruf bei Hans Leister. Er hat vor 16 Jahren mit anderen Verkehrsexperten die Initiative Deutschlandtakt gegründet. Leister hat sich jahrelang eingesetzt für einen perfekten Fahrplan wie in der Schweiz, bis er 2016 erhört wurde. Da hat die Bundesregierung dann den Plan in Auftrag gegeben. Mit ihm spreche ich über die Aussagen von Herbert König.
So, ja, scheint zu laufen.
Alles klar.
Den ersten Vorwurf kann Leister entkräften. Dass es so wenig Fahrgäste gibt, bezieht sich auf Prognosen bis 2030. Die Bahntrasse wird aber für viele Jahrzehnte gebaut. Da kann sich viel ändern.
Stellen Sie sich vor, noch von Augsburg nach München kostet ein Auto auf der Autobahn so viel wie eine ICE-Fahrkarte. Dann würden mehr Leute mit dem Zug fahren, ist doch logisch, nicht?
Eine Maut, höhere Spritpreise könnten viel ändern. Außerdem gilt, wer die Leute zum Zugfahren bringen will, muss ein Angebot schaffen. Und dafür braucht es Gleise. Drei reichen aus Leisters Sicht nicht aus. Weil dann Regionalverkehr und Fernverkehr auf einer Strecke bleiben. Verspätet sich der ICE, muss die Regionalbahn warten und kommt dann auch nicht pünktlich. Zu Argument 2, den schlechten Umsteigezeiten.
So ideale Knoten sind Ulm und Augsburg auch im Zielfahrplan nicht, das muss man zugeben.
Auch Leister sieht erhebliche Mängel. Er sagt aber,
da wo alle Stunde nur ein Zug fährt, da sind die Knoten wirklich wichtig. Da wo ohnehin viele Züge fahren und man immer Anschluss hat, ist ein Knoten nice to have. Aber es müssen nicht so Rundumknoten sein, die jetzt wirklich alles ermöglichen.
Was er meint, die Umsteigezeiten sind verschmerzbar. Dass es 14 Minuten schneller gehen soll zwischen Augsburg und Ulm, ist für Fahrgäste schon ziemlich attraktiv, glaubt er. Bei der Kapazität der Bahnhöfe sieht aber genauso wie König ein großes Problem.
Ein riesen Güterverkehr, ein S-Bahn-Netz quasi und dann noch der Fernverkehr, der da auch möglichst schnell durch will. Das ist nicht ganz ohne. Das wird nicht ganz einfach.
Von den Plänen für den Güterverkehr ist Hans Leister nicht so richtig überzeugt. Auch er sieht das Problem mit der Steigung zwischen Ulm und Stuttgart.
Das würde vielleicht Sinn machen, die gleichen Standards anzusetzen wie bei Wendlingen-Ulm. Jetzt nicht noch steiler vielleicht. Damit kann auch der Güterverkehr umgehen, denke ich, nicht, wenn da eine ganze Achse gleich ausgebaut wird. Aber wenn da unterschieden wird, hier ist es so, da ist es so, das ist das, was den Güterverkehr so kompliziert macht in Europa, nicht?
Moment mal. Der Initiator vom Deutschlandtakt sagt mir also, dass die Kritik zu den Plänen bei Ulm-Augsburg weitgehend berechtigt ist, der Fahrplan ist nicht gut, der Bahnhof überfordert und die Vorgaben zum Güterverkehr sollte man überdenken? So langsam frage ich mich wirklich, wie sinnvoll das alles ist. Und ich frage mich, ob vielleicht die Bürgerinitiativen gegen die neue Bahntrasse doch recht haben.
Warte, wir hauen den Stickel rein, an der Box mir das nicht vor.
Eine Stunde vor der Demonstration im März. Ein Parkplatz neben der Autobahnausfahrt Adelsried. Christiane Arnold und ihr Mitstreiter Heiko Mohr bauen die Bühne auf.
Tut sich was, positiv denken.
Vor wie vielen Leuten wollen Sie heute stehen?
Mein Heiko, wie viele Leute wollen wir? 100, 150, 200 Leute wären natürlich perfekt. Wenn es mehr werden, umso besser.
Die Bürgerinitiativen wollen dafür sorgen, dass über den Bahnausbau weiter diskutiert wird. Viele hier beschäftigen sich seit Jahren damit. Die Kritik von Experten wie Herbert König gibt ihnen Rückenwind.
Man fühlt sich bestätigt und man kann dadurch natürlich schon nochmal anders argumentieren, wie jetzt vor 3 Jahren zum Beispiel, wo wir ganz am Anfang standen sind, wo wir noch nicht so den Einblick in die Materie hatten, in das ganze Prozedere vom Projektteam.
Das Auswahlverfahren der Trasse werden Sie nicht einfach akzeptieren.
Wenn das Planfeststellungsverfahren kommen sollte und sich wirklich die Autobahntrasse dann herauskristallisiert, was passiert dann? Die Klagewelle geht los. Also die Eigentümer werden massiv klagen, ganz klar. Also die Landwirte vor allem.
Sagt Heiko Mohr. Er vertritt die Bürgerinitiative aus Adelsried. Die Bühne ist aufgebaut. Mohr und Arnold warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Demonstration. Mit der Aktion hoffen sie, in Berlin gehört zu werden. Dort hält man aber an den Plänen fest.
Also zunächst mal liegt es im Gemeinwohl der Bundesrepublik Deutschland,
dass wir mehr Kapazitäten auf der umwelt- und klimafreundlichen Schiene erhalten, um die zusätzlichen Mobilitätsbedürfnisse abzudecken.
Ich habe mit dem Bahnbeauftragten der Bundesregierung, Michael Theurer, gesprochen. Er verteidigt das Projekt Ulm-Augsburg. Obwohl schwere Güterzüge nach Ulm nur schwer weiterkommen, hält er die Vorgaben dazu für wichtig. Denn die Strecke soll sehr lange genutzt werden.
Also insofern spricht viel dafür, wenn man schon Milliarden in eine Neubaustrecke investiert, die ja dann 100, 200 Jahre auch entsprechend funktionieren soll, dass man die gleich so ausbaut, dass da auch Güterzüge transportiert werden können.
Auch den Fahrplan verteidigt Theurer. Reichen also 6 Minuten wirklich aus, um in München umzusteigen?
Naja, wenn die Züge pünktlich sind, dann schon. Also wir arbeiten ja an der Pünktlichkeit und dann reichen 6 Minuten Umstiegszeit auch gut aus.
Aber das Problem mit dem Bahnhof sieht er auch.
Wichtig ist nur, dass bis zur Fertigstellung der Neubaustrecke auch das Thema Kapazitätssteigerung im Knoten Augsburg gelöst ist und angepackt wird.
Und wird das gelingen?
Ich hoffe es sehr. Allerdings sagen uns die Fachleute, dass das doch noch eine Herausforderung darstellt.
Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass da eine ICE-Strecke gebaut wird und dann aber die Züge im Bahnhof keinen Platz haben?
Es kann tatsächlich sein, dass zusätzliche Verkehre eben zu Kapazitätsengpässen in Bahnhöfen führen.
Es kann also wirklich passieren, dass für mehrere Milliarden Euro eine neue Bahnstrecke gebaut wird. Mit all dem Schaden für Natur und Menschen in der Region. Und dann kommt raus, dass die Züge im Bahnhof keinen Platz haben. Das Bahnteam hat mittlerweile den Auftrag, sich darum zu kümmern. Aber Theurer gibt kein klares Signal, dass so eine Blamage nicht passieren wird. Vom Bahnbeauftragten der Bundesregierung würde ich mir das wünschen. Denn die Bahn macht, was die Regierung sagt. Egal wie sinnvoll manche Vorgaben sind, das Planungsteam zieht die Suche nach dem Streckenverlauf durch.
Die Regierung von Schwaben hat das Raumordnungsverfahren eingeleitet. Alle Unterlagen, die das Bahnprojekt dafür bei der höheren Landesplanungsbehörde eingereicht hat, werden gedruckt und an die beteiligten Kommunen zwischen Ulm und Augsburg ausgeliefert.
Ein Video der Bahn vom vergangenen September. Eine Bahnmitarbeiterin steht in einer Druckerei vor einer großen Reihe Kartons. Darin sind hunderte Ordner. Jede betroffene Gemeinde bekommt Pläne zu den 4 Trassen, die zur Auswahl stehen.
Warum brauchen wir so viele Ordner? Wir müssen natürlich jedes Umweltgut auch kartografisch darstellen.
Und all das liegt öffentlich aus. Jeder Gemeinderat, jeder Verein, jeder Bürger, jede Bürgerin durfte dazu Stellung nehmen bis Dezember. Die Regierung von Schwaben sammelt all das und bewertet, welcher Streckenverlauf welche Probleme mit sich bringt. Wo ist Trinkwasser gefährdet, wo eine Tierart und so weiter. Eigentlich sollte schon offiziell feststehen, wo die Bahn die Strecke bauen will. Aber die konnte Gutachten nicht rechtzeitig beauftragen und die Gemeinden wollten mehr Zeit für ihre Stellungnahmen. Die Regierung von Schwaben will bis Mai fertig werden. Gleichzeitig bewertet die Universität Innsbruck die Trassenvarianten nach den Kriterien, um die es in Folge 2 ging.
Wir werden in diesem Jahr 2024 signifikante Fortschritte für das Ausbau-Neubau-Projekt Ulm-Augsburg erreichen können.
Verspricht der Bahnbeauftragte Michael Theurer. Im Mai 2025 will die Bahn ihren Plan dem Bundestag vorlegen. Bald danach sind Sommerpause, Wahlen, Regierungsbildung. Wann die Abgeordneten entscheiden, ist offen. Erst danach wird weiter geplant. Irgendwann vielleicht Geld genehmigt und am Ende müssen noch Baufirmen gefunden werden.
In der Vergangenheit haben solche Trassen locker 15 bis 20 Jahre gedauert. Also ich rechne damit eigentlich in der vollständigen Inbetriebnahme erst so um die Jahre 2035 folgende.
Später hat sich Theurer nochmal korrigiert. Von mindestens 20 Jahren spricht er. Also die Trasse kommt frühestens 2038. Für Christiane Arnold ist die lange Planungszeit ein Problem. Ihr fällt es schwerer, andere im Dorf für den Protest zu mobilisieren.
Es dauert zu lange, es kommt nicht wirklich was vorwärts. Und im Grunde genommen ist schon so, naja, schauen wir halt mal, was passiert. Also man merkt schon so ein bisschen eine Ermüdung.
So engagiert wie Arnold sind nur wenige. Ich habe einige getroffen, die sogar um ihr Wohnhaus fürchten müssen, aber damit ziemlich gelassen umgehen. Für sie ist das alles noch zu unkonkret. Viele glauben, dass man sowieso nichts ändern kann. Selbst Christiane Arnold meint,
wir können einfach nur den Mund aufmachen und sagen, hey Leute, es ist Schwachsinn. Ob wir es verhindern können, hängt von anderen Faktoren ab.
Die da wären? Also welche Faktoren sind das?
Das ist einfach das Projektteam, das ist der Geldgeber, das ist Deutschland, BVMI.
Das Bundesverkehrsministerium. Das musste Anfang des Jahres massiv Geld einsparen. Für viele Neubauprojekte fehlt jetzt das Geld.
Ich meine, das ist ja momentan sowieso die Frage, von der allgemeinen Entwicklung her, sei es Ukraine-Krieg oder jetzt Deutsche Bahn, da brechen jetzt auch momentan einige Großprojekte ab. Kommt es überhaupt so weit oder...
Oder wird das Projekt Ulm-Augsburg abgeblasen wegen der Geldsorgen? Das ist die Hoffnung vieler Bürgerinitiativen. Aber es wird weiter geplant. Michael Theurer geht davon aus,
dass eben auch künftige Bundestage den Schwerpunkt auf den Ausbau und die Ertüchtigung und die Sanierung der Bahn legen werden.
Damit meint er, wenn alles fertig geplant ist, wird es das Geld für den Bau schon geben. Irgendwann. Aber das ist ein bisschen spät für die Verkehrswende. Zur Erinnerung, damit Deutschland im Verkehrssektor die Klimaziele einhält, muss sich der CO2-Ausstoß innerhalb von 6 Jahren halbieren.
Also zunächst mal hat ja die Bundesrepublik im Jahr 2023 die Klimaziele erreicht.
Das stimmt. Laut Agora Energiewende ist die CO2-Verschmutzung deutlich gesunken. Das liegt aber größtenteils am geringeren Energieverbrauch wegen der schlechten Wirtschaftslage. Und beim Verkehr hat sich fast nichts verbessert.
Im Verkehrssektor ist es ja nicht so, dass der Bundesverkehrsminister oder der Landesverkehrsminister per Knopfdruck entscheiden kann, ob Klimaziele erreicht werden oder nicht, sondern es sind Millionen von Einzelentscheidungen der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Mobilitätsbedürfnisse haben.
Der Expertenrat der Bundesregierung kritisiert, dass beim Verkehr zu wenig passiert. Theurer verlässt sich also viel auf andere. Auch wenn er betont,
die Bahn spielt allerdings für die Bundesregierung eine zentrale Rolle. Und deshalb haben wir ja gerade einen milliardenschweren Sanierungs- und Ausbauplan auf die Schiene gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Regierung investiert mehr Geld als in früheren Jahren, stimmt. Aber im Verhältnis immer noch weniger als die allermeisten europäischen Länder. Die Schweiz, das große Vorbild, gibt pro Kopf fast 4-mal mehr aus. Das Ziel bis 2030, die Fahrgastzahlen zu verdoppeln, halten viele mittlerweile für unrealistisch. Die Bundesregierung hat sich das noch nicht eingestanden. Sie will ihre Ziele anders erreichen als ihre Vorgänger.
Die Bestandssanierung von 40 Korridoren bis 2030 steht im Vordergrund.
In den nächsten 6 Jahren sollen veraltete Schienennetze modernisiert werden.
Denn es bringen 30 Kilometer Neubaustrecke nichts, wenn 9200 Kilometer Kernnetz nicht in Ordnung sind, über die ja 90% aller Güterverkehre und Personenfernverkehre abgewickelt werden.
Auch die Gleise zwischen Augsburg und Ulm sollen saniert werden. Das war übrigens auch immer die Forderung der Bürgerinitiativen. Erstmal das reparieren, was da ist, bevor man Milliarden für Neues ausgibt. Ich muss sagen, mein Blick auf das Bahnprojekt hat sich verändert. Dass es zusätzliche Gleise braucht, damit Fahrgäste schneller von Augsburg nach Ulm kommen, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Es ist bitter, wie lange die Umsetzung dauert. Wenn sie überhaupt kommt, wird die Strecke wohl erst in den 2040er Jahren helfen, die CO2-Bilanz im Verkehr zu verbessern. Es klingt sinnvoll, erst die vorhandenen Gleise auf Vordermann zu bringen. Aber mit Blick auf das Klima sollte die Bundesregierung beides tun, mit deutlich mehr Geld. Gleichzeitig halte ich die Pläne teilweise für fragwürdig. Güterverkehr, der nach Ulm kaum weiterkommt, ein Bahnhof, der womöglich überlastet wäre, das ist keine Werbung für die Trasse. Eine Trasse, die das Leben vieler Menschen beeinflusst. Und wenn nur für ein paar Jahre, weil eine Streckenvariante diskutiert wird, die durch ihr Grundstück geht.
Das, was man sich über 10 Jahre aufbaut, innerhalb von einem Jahr komplett aufgeben und sich nach was Neuem suchen, das ist halt auch, das tut einem dann schon weh.
Ich finde es gut, wie die Bahn versucht, Menschen einzubinden. Bürgerinitiativen konnten sogar Kriterien zum Streckenverlauf beeinflussen. Alle sitzen an einem Tisch, diskutieren sachlich. Trotzdem hat die Beteiligung Grenzen. Entscheiden wird der Bundestag. Leute, die sich jahrelang engagieren, sind außen vor. Die Gefahr ist groß, dass sich Menschen übergangen fühlen. Christiane Arnold meint,
übergangen nicht, verarscht.
Inwiefern verarscht?
Verarscht in dem Sinn, dass man die Bürger animiert, sich zu beteiligen, den Mund aufzumachen. Es heißt ja auch immer, man soll den Mund aufmachen, man soll seine Meinung kundtun. Man soll sagen, wenn ihm was nicht passt. Das macht der Bürger in jeglicher Form und am Ende ist es wurscht. Das ist halt so die große Befürchtung.
Man könnte Bürgerräte für Neubauprojekte einführen. Zufällig Ausgewählte aus der Bevölkerung, die selbst einen Streckenverlauf vorschlagen. Oder einen Volksentscheid in der Region durchführen. Aber das würde wohl dazu führen, dass gar keine neuen Bahnstrecken mehr gebaut werden. Denn vor der eigenen Tür will sie niemand haben. Protest wird es immer geben. Etwa 100 Leute sind zur Demonstration in Adelsried gekommen. Journalisten und Politiker sind da. Christiane Arnold konzentriert sich auf ihren Text. Mit beiden Händen hält sie ihren Zettel.
Daher sagen wir aus Hörblingen ganz klar Nein zur Neubautrasse und Ja zur Sanierung der Bestandsstrecke.
So 200 Meter hinter ihr sind Fackeln aufgestellt. Auf der Wiese neben der Autobahn wird ein möglicher Streckenverlauf abgebildet. So demonstrieren Bürgerinitiativen an dem Abend in ganz Deutschland. In Adelsried halten sie etwa eine Stunde lang Reden.
Dann will ich noch, wir sind ja nicht allein, nur gemeinsam ist man stark. In meiner, sage ich mal, in unserer Bahngruppe, aus dem Team Wolbach, der Weinlhans, halten Sie doch mal die Hand hoch.
Wir sind hier ganz einfach beim Lärmschutz beschissen worden.
Solche Veranstaltungen wird es wohl noch viele geben. Es ist noch nicht abzusehen, wie groß der Protest wird, wenn die Bahn die neue Zugstrecke wirklich baut. Wer sich jetzt aufregt, aber später nicht betroffen ist, wird wohl weniger tun. In den betroffenen Dörfern werden sich viele wehren, die sich jetzt noch gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Klar ist, bis der erste ICE fährt, wird es noch lange Streit geben. Und Streit ist normal, sagt auch Christiane Arnold.
Wo viele Leute zusammenkommen, wo gewisse Themen besprochen werden, wo es an die Substanz der einzelnen Orte geht, gibt es immer Diskussionen und Reibungen gibt es da überall. Und das ist auch okay und das muss auch so sein. Wir leben im demokratischen Staat, wo jeder seine Meinung haben darf und auch äußern darf.
Das sehe ich auch so. Und meine Recherche hat klar gezeigt, einfache Lösungen gibt es nicht. Vor allem nicht beim Klimaschutz. Das war die dritte und letzte Folge von Weichenstellung, das lange Warten. Ein Podcast der Augsburger Allgemein in Zusammenarbeit mit RT1. Redaktion Manuel André, Maria Mercedes Hering und Ingrid Fuchs. Musik Oliver Wolf. Technische Beratung Reinhard Janosch. Vielen Dank an alle Gesprächspartnerinnen und Partner. Auch an die, die mir bei der Recherche sehr geholfen haben, aber nicht im Podcast vorkommen. Recherchiert und produziert habe ich, Stefan Voag.